Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute heißt unser Thema die sogenannte Schüttellähmung, Morbus Parkinson. Ein typisches Zeichen ist das Zittern der Hände oder Beine. Oft ändert sich mit der Zeit der Gang und es fällt den Betroffenen generell immer schwerer, sich zu bewegen. Daher der Name Schüttellähmung, wie Morbus Parkinson vor allem früher oft umgangssprachlich genannt wurde. Parkinson ist eine Nervenkrankheit. Davon sind schätzungsweise 300 bis 400.000 Menschen in Deutschland betroffen. Wie kommt es zum Morbus Parkinson? Wie wird er erkannt und wie behandelt? Diese und weitere Fragen wollen wir heute beantworten. Und wie immer können Sie auch Ihre Fragen stellen. Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Und zu Gast bei mir in der Sendung ist heute Professor Daniela Berg. Sie ist Direktorin der Klinik für Neurologie am Uniklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Und sie ist außerdem stellvertretende Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Hallo, Frau Professor Berg. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Fangen wir gleich an. Parkinson ist eine Nervenkrankheit, sagt man immer, eine sogenannte neurodegenerative Krankheit. Was bedeutet das? Können Sie mal kurz beschreiben?
Ja, es bedeutet, dass Nervenzellen zugrunde gehen und zwar über das Maß hinaus, was bei jedem Menschen, wenn er älter wird, der Fall ist. Es sind spezifische Nervenzellen, die vor allem zugrunde gehen. Das, was die sogenannte Schüttellähmung auslöst, ist, dass Dopamin produzierende Zellen zugrunde gehen. Und dieses Dopamin ist ein ganz wichtiger Überträgerstoff, unter anderem eben für die Bewegung. Das heißt, dass Menschen flüssig sich bewegen können, nicht steif sind, nicht verlangsamt sind und eben einfach auch nicht zittern. Das Ganze ist natürlich sehr, sehr komplex im Gehirn verschaltet und geregelt. Und ganz wichtig ist auch, dass es nicht nur diese Bewegungsauffälligkeiten sind, sondern viele, viele andere Symptome, die mit Parkinson einhergehen und die dafür sprechen, dass es nicht nur diese dopaminhaltigen Zellen sind, die dann im Laufe der Krankheit leider zugrunde gehen.
Was gibt es denn noch für Symptome neben dem Zittern und dem der zunehmenden Unbeweglichkeit?
Was viele Menschen verspüren, und zwar zum Teil schon Jahre, manchmal sogar schon Jahrzehnte, bevor sie dann wirklich anfangen, langsam zu werden oder zu zittern, ist, dass sich ganz zunächst unspezifische Veränderungen einstellen, wie beispielsweise eine Verstopfung, einfach, dass der Stuhlgang schwierig ist, oder eine Veränderung der Geruchswahrnehmung, dass man Gerüche nicht mehr so wahrnimmt wie vorher. Und oft ist das so langsam so schleichend, dass man es gar nicht so richtig zunächst wahrnimmt. Oder die Stimmung verändert sich in Richtung einer Depression. Oder es kommt zu Schlafstörungen, und zwar zu Schlafstörungen, die dazu führen, dass man die Träume, insbesondere negative Träume, Albträume, nachts richtig auslebt, um sich schlägt, sodass man seinen Bettpartner schlagen kann oder aber auch selber aus dem Bett fällt. Also ganz ungewöhnliche Symptome, würde man mal sagen, von denen man zunächst gar nicht denkt, dass das Vorboten der Parkinson-Krankheit sein können oder aber auch Zeichen der Parkinson-Krankheit, wenn man sie schon hat.
Um das jetzt nochmal einzuordnen, um auch nicht zu viele Menschen zu beunruhigen, dass man nachts mal hochschreckt oder einen heftigen Traum hat, das passiert ja doch relativ vielen Menschen. Was ist denn das Typische an diesem Vorboten von Parkinson?
Sie haben völlig recht. Für all die Symptome, die ich genannt habe, gilt, die treten natürlich auch so auf. Verstopfung haben ganz viele Menschen, wenn sie älter werden. Stürme im Wasser lassen auch, Depressionen leider auch. Das haben viele, viele Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und auch Schlafstörungen, unterschiedlichste Art, Hochschrecken, auch Schlafwandeln, das hat gar nichts mit dieser Schlafstörung zu tun. Diese Schlafstörung heißt REM-Schlafverhaltensstörung. Und REM steht, ist Englisch, für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung. Und das ist die Phase, wo wir schlafen und träumen. Unter unseren Augenlidern bewegen sich die Augen schnell hin und her, deswegen heißt es schnelle Augenbewegung. Und normalerweise ist der Muskeltonus, das heißt, wie die Muskeln angespannt sind, total schlaff. Wir können uns gar nicht bewegen, während wir träumen. Ja. Hat der Körper so geregelt, ist ja auch ganz gut. Aber bei dieser Störung ist es eben so, dass der Muskeltonus nicht schlaff ist. Und deswegen können die Träume ausgelebt werden. Und dann sind die Menschen, wenn sie negativ träumen, wirklich beunruhigt und wollen weglaufen oder wollen demjenigen, der sie verfolgt, an den Hals, will ich mal sagen. Das heißt, das kann dann schon gefährlich werden. Aber wie gesagt, ganz, ganz viele Schlafstörungen, die man eben mal so hat, dass man nicht einschlafen kann, nicht durchschlafen kann, früh aufwacht oder auch Albträume hat, das ist natürlich per se noch keine REM-Schlafverhaltensstörung.
Aber wenn man diese spezifische Störung hat, wo man dann nachts wirklich im Bett läuft oder seinen Partner vielleicht boxt, dann würden Sie sagen, wenn das mal vorkommt, ein-, zweimal, dreimal, dann sollte man irgendwann zum Arzt gehen?
Ja, also es gibt verschiedene Gründe, warum man zum Arzt gehen sollte. Der erste Grund ist, wenn es wirklich vehement auftritt, ist es einfach gefährlich. Also wir betreuen Betroffene, die sind aus dem Bett gefallen, die haben sich den Oberschenkel gebrochen oder was anderes. Oder die haben ihren Bettpartner so verprügelt, dass der wirklich nicht nur ein blaues Auge hatte. Also das ist einfach gefährlich, da muss man aufpassen. Das andere ist aber, dass tatsächlich Menschen, die diese spezifische Schlafstörung haben, und das kann man nachweisen in einem Schlaflabor, wo man eben nicht zu Hause, sondern in einem Labor schläft, wo bestimmte Ableitungen gemacht werden. Wenn das der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, innerhalb der nächsten circa 10 Jahre Parkinson zu bekommen, 70-80%, also sehr, sehr hoch. Und das ist natürlich schon sinnvoll zu wissen, wenn die Betroffenen wissen möchten, das muss man natürlich auch sagen. Es gibt Menschen, die sagen, ich will gar nicht wissen, was die Zukunft bringt. Ja. Aber man kann ja doch, sage ich mal, vom Verhalten her und in Zukunft höchstwahrscheinlich auch mit bestimmten medikamentösen Maßnahmen ganz, ganz früh schon helfen. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, je früher man es weiß, desto eher kann man was tun.
Mhm. Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat mit einem Herrn gesprochen, Timo Lehmann. Bei ihm hat sich das über das Zittern angekündigt, der Parkinson. Er selber leitet die Selbsthilfegruppe JUPA in Rheinland-Pfalz Süd in Kaiserslautern. Und bei ihm hat Parkinson auch schon in frühen Jahren angefangen. Hören wir doch mal rein.
Bei mir fing alles an im Jahr 2007 mit einem Tremor der rechten Hand, der im Laufe der Zeit immer stärker geworden ist. Ich habe das alles überhaupt nicht realisiert. Ich habe gemerkt, dass ich Tremor habe, bin ein Rechtshändler, aber habe mir in dieser Zeit alles mehr mit links angewöhnt. Und meine damalige Frau hat zu mir gesagt, Mensch, und mein Umfeld hat auch gesagt, mit dir stimmt doch etwas nicht, wie du zitterst. Ja, und dann bin ich zum Hausarzt, dann zum niedergelassenen Neurologe. Dann wurde ein DAT-Scan, das ist ein bildgebendes Verfahren, vom Kopf gemacht in einer Universitätsklinik. Ja, und dann war es zu 99,99% klar, dass ich an Morbus Parkinson leide. Ja, für mich ist dann auch eine kleine Welt zusammengebrochen, weil wer denkt denn schon im Alter von 33 Jahren an Morbus Parkinson? Ich kam dann auch schnell in eine Reha-Klinik und wurde dann medikamentös auf Parkinson eingestellt. Ich bekam verschiedene Medikamente, L-Dopa-Medikamente und dann kamen noch verschiedene Nebenwirkungen hinzu, weil jedes Parkinson-Medikament kann auch Nebenwirkungen hervorrufen. Ja, ich habe dann eine Spielsucht, eine Kaufsucht und eine Sexsucht entwickelt durch das Parkinson-Medikament. Ich habe mich dann wieder meinem Neurologen anvertraut, dann wurden die Parkinson-Medikamente wieder umgestellt, dass diese Süchte dann verschwinden, Gott sei Dank verschwinden. Die Symptome von Parkinson gingen etwas zurück. Es kam dann noch das Symptom Freezing hinzu. Freezing, das ist das Anfrieren der Beine am Boden. Das heißt, ich habe eine Blockade, ich kann plötzlich nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts gehen. Wenn ich eine Freezing-Phase bekomme, dann habe ich ein Medikament, das ich mir spritze mit einem Apomorphin-Pen. Und wenn ich mir das Medikament gespritzt habe, kann ich innerhalb von 7 Minuten kann ich wieder einen Schritt gehen. Ja, diese Krankheit Morbus Parkinson hat mein Leben sehr stark beeinflusst, auch beruflich beeinflusst. Ich wurde durch den Parkinson ja zum Frührentner, weil ich habe früher in einer Firma gearbeitet, in der viel Fingerspitzengefühl gebraucht wird. Und da mein Fingerspitzengefühl mich ja verlassen hat durch den Morbus Parkinson, auch durch den Tremor, konnte ich meinen Beruf nicht mehr ausüben. Also ich möchte den Leuten, auch hauptsächlich den jungen Leuten, die an Morbus Parkinson erkrankt sind, ich möchte den Leuten sagen, egal was auch kommt von Morbus Parkinson, bitte nicht den Kopf in den Sand stecken. Vielleicht mit der Parkinson-Erkrankung versuche offen umzugehen, versuchen mit der Krankheit klarzukommen, mit jemandem darüber reden. Was ganz wichtig ist, auch eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Weil Selbsthilfe ist ganz wichtig. Ich kann da mit den Leuten untereinander die Erfahrungen austauschen. Ich kann da mit den Leuten untereinander reden. Wo gehst du in die Klinik? Was nimmst du für ein Medikament? Kann ich das vielleicht auch nehmen? Ja, das hat mir auch sehr, sehr geholfen. Heute muss ich sagen, bin ich medikamentös so gut eingestellt. Wenn sie mich jetzt sehen würden, würden sie gar nicht sagen, dass ich an Morbus Parkinson erkrankt bin. Also wenn es mir noch 10 Jahre so geht wie jetzt, bin ich top zufrieden.
Das wünschen wir Herrn Lehmann. Vielen Dank, dass er das mit uns geteilt hat. Er hat ja auch viel zu den Medikamenten gesagt und den Nebenwirkungen. Bevor wir dazu kommen, da möchte ich nämlich auch noch mal, habe ich auch noch ein paar Fragen, würde ich gerne noch mal auf die Diagnose zu sprechen kommen, Frau Berg. Herr Lehmann sagte, dass er ein spezielles Verfahren im Krankenhaus, dass sein Kopf quasi untersucht wurde. Was sind denn die klassischen Diagnoseinstrumente?
Ja, also erstmal vielen Dank auch von meiner Seite an Herrn Lehmann. Sie haben ja in aller Kürze ganz ausgesprochen viel Wesentliches zusammengefasst und auch eine ganz großartige Einstellung zum Umgang mit der Erkrankung. Dafür vielen, vielen Dank. Ja, wie stellt man die Diagnose? Es ist ehrlich gesagt fast erschreckend, zumindest bis jetzt. Denn erschreckend deswegen, weil es so einfach ist, dass es manche Menschen total verunsichert. In der Regel ist es so, wenn jemand die typischen Auffälligkeiten hat, also eine Verlangsamung, die immer seitenbetont ist, das hat Herr Lehmann auch sehr schön geschildert, auch das Zittern fing seitenbetont bei ihm ja an, ja. Eine bestimmte Art von Steifigkeit und dieses Ruhezittern, dann ist es mit diesen bestimmten Symptomen eine klinische Diagnose. Das heißt, die Neurologin oder Neurologen, manchmal auch die Hausärzte, Internisten schauen den Patienten an und der geht einmal auf und ab. Man guckt kurz, wie ist die Beweglichkeit sozusagen, wie ist die Steifigkeit und sagt, ja, Sie haben Parkinson. Und das geht natürlich nicht. Da muss man ganz klar sagen, so eine lebensverändernde Diagnose kann man natürlich nicht so kurz stellen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir das anhand der klinischen Symptome mit einer recht großen, nicht nur 100%, die haben recht großen Sicherheit sagen können. Jetzt ist es so, dass man bestimmte andere Diagnosen natürlich ausschließen muss. Es gibt ein paar Parkinson-ähnliche Krankheiten und deswegen kriegt fast jeder Mensch, der den Verdacht auf eine Parkinson-Krankheit hat, ein Bild vom Kopf. Und zwar erstmal ganz normales Routine, meistens Magnetresonanztomographie-Bild, um zu gucken, dass nicht irgendeine Strukturveränderung im Gehirn vorliegt, die ähnliche Symptome machen kann. Wenn das in Ordnung ist und insbesondere auch bei jungen Menschen, wie bei Herrn Lehmann mit 33 Jahren, ist ja nicht das ganz typische Erkrankungsalter, obwohl es das gibt. Es gibt auch Jüngere, die Parkinson kriegen. Aber dann versucht man das zu sichern, indem man das System, was primär betroffen ist, nämlich dieses Dopaminsystem, den ganzen Kreislauf sozusagen des Dopaminsystems, mit einer nuklearmedizinischen Untersuchung darzustellen. Und die heißt Dopamintransporter-Scan. Mhm. Und dann sieht man, ob Nervenzellen zugrunde gegangen sind. Das heißt, dass Dopamin aus dem Überträgerspalt nicht mehr zurück aufgenommen werden kann in Nervenzellen. Das kann man darstellen. Das ist typisch für die Degeneration dieses Systems. Es sagt noch nicht 100%, dass es Parkinson ist, weil es gibt andere Krankheiten, die das auch machen können. Aber in Zusammenschau mit dem klinischen Befund ist das wegweisend.
Und dann kann man wirklich eine sehr sichere Diagnose stellen.
Ja, also nicht 100%, aber so sicher, wie es eben geht, weil es eben Parkinson-ähnliche Erkrankungen gibt, die auch im Dopamintransporter-Scan auffällig sein können. Mhm. Aber das ist etwas, wo ich auch immer den Betroffenen sage, es ist wesentlich, den Verlauf anzuschauen. Man sieht relativ früh dann im Verlauf, in welche Richtung es sich verändert. Und das ist vielleicht etwas, was in den Medien auch schon gelesen wird, im Internet gelesen wird. Es wird, und deswegen sagte ich, bis jetzt war es so, aber es wird sich ändern. Es wird sich in der nächsten Zeit die Diagnosestellung wahrscheinlich recht entscheidend ändern. Denn wir sind im Moment sozusagen am Beginn einer neuen Diagnose und gewissermaßen auch Therapieära der Parkinson-Erkrankung. Es ist jetzt möglich, im Nervenwasser, in bestimmten Körpergeweben, zum Beispiel in der Haut, und ganz neu auch im Blut ein typisches Merkmal für Parkinson nachzuweisen, nämlich dieses fehlgefaltete Eiweiß, was mitursächlich an der Krankheitsentstehung beteiligt ist, das Alpha-Synuklein. Das ist noch nicht in der Routine angekommen.
Das ist also noch Forschung, aber eine sehr erfolgreiche Forschung, sagen wir es mal so. Aber es ist noch nicht so, dass jeder jetzt zum Arzt gehen kann und sagen kann, können wir das bitte mal schnell mal testen.
Ganz genau. In Amerika ist es tatsächlich so, dass die Nervenwasseruntersuchung auf dieses fehlgefaltete Eiweiß tatsächlich schon kommerziell erhältlich ist. Das ist in Deutschland noch nicht so und es ist, wie gesagt, auch noch in dem Sinne gar nicht zugelassen. Aber es laufen weltweit ganz, ganz viele Untersuchungen, Studien in vielen, vielen großen Laboren, die alle zeigen, dass es funktioniert, die alle zeigen, dass man damit Parkinson nachweisen kann und zwar auch schon nachweisen kann, bevor überhaupt diese ganz typischen bewegungsmotorischen Auffälligkeiten bestehen. Und das wird natürlich langfristig für eine frühe Therapie auch sehr wichtig sein.
Ja. Morbus Parkinson, eine Nervenkrankheit, die den gesamten Menschen betrifft. Das ist heute unser Thema und Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unsere Expertin, Professor Daniela Berg, Direktorin der Klinik für Neurologie am Uniklinikum Schleswig-Holstein Kiel. Frau Berg, Sie sagten eben schon, wenn man möglichst früh diagnostizieren kann, hat das auch den Vorteil, dass man früher auch in die Behandlung gehen kann. Was gibt es denn da? Wie wird Morbus Parkinson heutzutage behandelt? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, das ist eine ausgesprochen wichtige Frage, vor allen Dingen natürlich für die ganz frühe Diagnose, also wenn es gerade mal losgeht oder also losgeht mit motorischen Auffälligkeiten oder sogar schon davor, aber auch im Verlauf. Das haben wir ja bei Herrn Lehmann gesehen. Es gibt Komplikationen, es gibt bestimmte Symptome, die sehr schwer zu behandeln sind. Wenn wir jetzt mal sagen, Frühdiagnose heißt bei den ersten Bewegungsauffälligkeiten, dann muss man einfach sagen, ganz wichtig ist ja, dass man die sofort erkennt. Das okay. ist schon mal der erste wichtige Punkt, dass man das nicht so verschleppt. Und dann muss man sagen, und das ist vielleicht zunächst erschreckend, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Wenn diese Bewegungsauffälligkeiten auftreten, dann sind schon mehr als 50% der Dopamin produzierenden Zellen zugrunde gegangen. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, und das sage ich auch den Menschen, die ich begleiten darf, weil viele denken, ach, ich will jetzt noch keine Behandlung nehmen. Das ist noch zu früh, das mache ich später. Ja. Und ich sage dann häufig, naja, das Gehirn hat das jetzt so lange kompensiert. Über 50% der Nervenzellen sind schon zugrunde gegangen in diesem bestimmten Bereich. Es gibt fast 70-80% weniger Dopamin, als das Gehirn eigentlich bräuchte. Jetzt seien Sie doch nett zu Ihrem Gehirn und geben Sie ihm das, was es braucht. Das macht man ja auch, wenn man Diabetes hat, dann gibt man ja auch Insulin, wenn man das braucht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Aber eine kurze Frage. Ich dachte immer, gibt es nicht das Problem, dass L-Dopa, ein typisches Medikament, das man bei Parkinson nimmt, dass das mit der Zeit die Wirkung verliert? Also könnte das ein Grund sein, dass jemand denkt, dann setze ich es lieber möglichst spät ein, um lange was davon zu haben?
Also, dass man sich Gedanken macht, ist absolut richtig. Und das muss auch in Ruhe besprochen werden, das ist keine Frage. Das Problem ist eigentlich weniger, dass das L-Dopa die Wirkung verliert, als dass eine ganze Zeit lang sehr vehement vertreten wurde, dass es zu diesen Spätnebenwirkungen wie dem Freezing, was Herr Lehmann erzählt hat, diesem Einfrieren oder aber auch unwillkürlichen Überbeweglichkeiten, also dass man wirklich um sich strampelt, zappelt, führt und dass das auch hin und her wechselt. Also entweder man ist über- oder man ist unterbeweglich. Das ist tatsächlich auch mit L-Dopa assoziiert, aber dann vor allem, wenn man das sehr früh in sehr hohen Dosen einnimmt. Okay. Hingegen eine geringe Dosis, die einfach dazu führt, dass man im Alltag etwas besser oder besser beweglich ist, kann auch früh schon ausgesprochen hilfreich sein und wird in vielen Ländern mittlerweile wieder auch als Therapie der ersten Wahl eingesetzt. Vor anderen Medikamenten, zum Beispiel den Dopaminagonisten, das ist eine Gruppe von Medikamenten, die wirkt wie Dopamin, ist aber kein Dopamin. Die haben verschiedene große Vorteile, zum Beispiel, dass man einige davon nur einmal am Tag geben muss. Das ist natürlich besser als L-Dopa, das muss man dreimal am Tag mindestens geben, später im Verlauf auch mehrfach, weil es eine gute Langzeitwirkung hat. Und weil sie eben weniger zu diesen Spätnebenwirkungen führen, das war eine Zeit lang etwas, was man sehr nach vorne gestellt hat. Was etwas übersehen wurde, ist, dass es bei einer Reihe von Menschen, insbesondere in höherer Dosis, auch vor allem bei jungen Menschen, Männer noch mehr als bei Frauen, zu diesen Impulskontrollstörungen führen kann.
Das hatte ja auch der Herr Lehmann angesprochen. Ne? Ich denke mal, dieses Kaufsucht zum Beispiel, ist das auch so eine Impulskontrollstörung?
Ja, absolut. Und das kann bis zum Ferrari reichen. Also Sachen, die man sich wirklich, jedenfalls die meisten Menschen, nicht leisten kann. Sexsucht, das kann ganz übel sein für die Betroffenen, für die Beziehungen. Also ganz verschiedene Dinge, Spielsucht, Computersucht, das kann alles sein. Das heißt, da müssen wir als Ärzte und Ärzte auch nachfragen, aber ich möchte auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, wenn sie betroffen sind, wenn ihr Angehöriger betroffen ist, sagen Sie das den Ärzten. Das muss man dringend behandeln, bevor ein Problem entsteht, weil schlussendlich kommt da keine Versicherung für auf, wenn man sagt, ach, ich habe aber diesen Kauf abgewickelt, weil ich eine Impulskontrollstörung hatte. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Das heißt, das muss man wissen. Eine andere Nebenwirkung, die man auch wissen muss, ist, dass es insbesondere unter Dopaminagonisten zu Schlafattacken kommen kann. Das heißt, man kann so plötzliche Müdigkeitsanfälle haben. Ja. Und deswegen sagt man auch in der Regel, man muss mit dem Autofahren aufpassen. Das heißt, nur wenn man wirklich gut eingestellt ist und nicht unter Einschlafattacken leidet, sollte man Auto fahren. Ansonsten sollte man das lieber lassen. Und es ist auch vom Gesetzgeber so vorgegeben. Das sollten die Betroffenen auch wissen. Denn wenn mal ein Unfall passiert, selbst wenn der andere der Idiot war und man hat Parkinson und man hat also Medikamente, dann sagt jeder, ja, aber der hat ja Parkinson. Das muss man so ein bisschen schon aufpassen.
In der letzten Minute, die uns noch verbleibt, wir haben ja danach noch Zeit auch für die Fragen der Hörer und Hörerinnen, aber nochmal, wie unterschiedlich verläuft Parkinson bei den Patienten? Also viele Menschen denken ja, oh Gott, Parkinson, das bedeutet, in ein paar Jahren sitze ich im Rollstuhl. Muss das immer so sein?
Ganz wichtige Frage, auf keinen Fall. Und auch das, was Herr Lehmann geschildert hat, ist schon sehr krass, weil es ja auch ein Zeitraffer ist seit 2007. Es gibt viele Menschen, die Jahre, Jahrzehnte gut mit der Krankheit leben können, die gut mit der Krankheit arbeiten können, die voll in ihrem sozialen Umfeld sind. Das ist ausgesprochen wichtig. Man hat immer die vor Augen, die schwer betroffen sind. Das gibt's auch, aber es läuft komplett unterschiedlich, ganz individuell.
Morbus Parkinson, eine Nervenkrankheit, die den gesamten Menschen betrifft. Das ist heute unser Thema hier bei uns in der Sprechstunde. Und Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unsere Expertin, Professor Daniela Berg, stellvertretende Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und Direktorin der Klinik für Neurologie am Uniklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Wir reden heute über die Krankheit Morbus Parkinson und jetzt wird die Neurologin Professor Daniela Berg aus Kiel ihre Fragen beantworten. Und angerufen hat uns aus Berlin Frau Lena. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Hallo, danke für den Anruf.
Ja, danke, dass ich anrufen darf. Folgendes. Meine Mutter hatte Parkinson, war selbst Neurologin, konnte sich deswegen früh sehr hoch dosieren mit Madopar und hatte später fürchterliche Dyskinesien, also diese Überbeweglichkeit am Ende ihrer Erkrankung. Mein Mann hat auch Parkinson, ist inzwischen 78, hat die Erkrankung diagnostiziert seit 2010. Ich habe es aber schon vorher gemerkt. Ich habe ja ein Auge dafür, dadurch, dass ich da Vorbelastung habe sozusagen. Ich finde, dass wir den Parkinson ziemlich gut im Griff haben, weil wir jeden Tag, also ich sage das jetzt so, weil ich das tatsächlich den Eindruck habe, wir machen jeden Tag intensiv Physiotherapie. Das heißt, auf die Matte, Gymnastik, dreimal in der Woche in Begleitung einer Physiotherapeutin. Aber jeden Tag machen wir das. Da braucht man natürlich jemanden, der das mit einem macht, aber diese Bewegung und sich wirklich auch fordern und das halte ich für total wichtig. Was bei meinem Mann viel schlimmer ist, es ist eine Zusatzerkrankung infolge des Parkinsons, die wohl oft mit Parkinson oder auf jeden Fall manchmal mit Parkinson verbunden ist. Das ist eine sogenannte orthostatische Dysregulation. Das heißt, er hat bei Lagewechsel vom Sitzen zum Stehen, vom Stehen zum Gehen, vom Gehen zum Stehenbleiben oder auch, wenn er länger geht, das heißt vielleicht nicht nur einmal, sondern zweimal ums Haus, manchmal sind es aber auch nur ein paar Schritte, kracht der Blutdruck massiv ab.
Aha.
Das heißt, er ist wahnsinnig sturzgefährdet. Das hat er auch schon, hat auch schon Stürze zufolge gehabt mit schlimmen Folgen. Und er kann definitiv deswegen, obwohl er Parkinson eigentlich ist, beweglich und uns nicht so behindert. Aber das ist wahnsinnig.
Eine große Einschränkung.
Genau. Und das ist wohl nicht medikamentös. Also bei meinem Mann zumindest spricht das nicht mehr auf Medikamente an. Ich habe zwei Fragen.
Ja.
In Frankreich gilt Parkinson als Berufskrankheit. Das heißt, da muss ja irgendeine Ursache, also ich weiß, dass Bauern da
Winzer, ne?
Genau. Da muss es, also wie weit ist man da mit der Ursachenforschung? Das ist das eine. Und das andere, was mich wirklich brennend interessiert, es gab im letzten Jahr eine Dokumentation, ich glaube auf Arte, über Stammzellentherapie, dass man da in der Entwicklung ist, dass praktisch die zerstörten Zellen im Gehirn mittels Stammzellentherapie sich regenerieren können, dass man da forscht. Also diese zwei Dinge würden mich interessieren, Ursache und Stammzellentherapie.
Dann fangen wir doch mal gleich mit der ersten an, gehen wir die gleich mal weiter zu Frau Berg. Die Ursache.
Vielen herzlichen Dank, Frau Lena. Sie haben ganz wichtige Sachen erwähnt. Auch die Physiotherapie kann ich nur unterstützen. Ganz, ganz wichtig. Und vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen, was man bei orthostatischer Dysregulation vielleicht doch machen kann. Aber zunächst zu Ihren Fragen. Berufskrankheit. Sie haben hundertprozentig recht. In Frankreich ist es als Berufskrankheit anerkannt, aber nur unter gewissen Bedingungen. Insbesondere, wie Sie gesagt haben, Frau Sartori, bei Winzern. Das liegt an den Pestiziden. Wir wissen, dass es mittlerweile 53 verschiedene Pestizide gibt, die mit Parkinson assoziiert sind. Und dann ist natürlich eine gewisse Exposition, und das ist in Frankreich tatsächlich auch geregelt, wie lange die Exposition sein muss, doch sehr wahrscheinlich, dass das zumindest eine Miteinwirkung haben kann. Parkinson, und das ist ja die Frage nach der Ursache, ist in der Regel multifaktoriell. Es gibt einige genetische Formen, 10-15%, wo man wirklich sagt, eine genetische Veränderung ist ursächlich für die Erkrankung. Alle anderen sind ein Zusammenspiel aus einer gewissen Veranlagung. Manche Menschen können Gifte besser entgiften als andere. Das hat auch was mit den Genen zu tun. Dann aber der Exposition auch. Und das sind zum Beispiel Pestizide, das können auch Lösungsmittel sein. Es kam gerade eine ganz große Studie aus den USA raus, wo an 2 Marinestützpunkten über 1600 Veteranen untersucht wurden. Und diejenigen, die in ihrem Trinkwasser vermehrt Lösungsmittel hatten, hatten ein 70% höheres Risiko im Verlauf Parkinson zu kriegen. Also schon eine Menge. Dann gehört dazu etwas, was Sie als eigentlich jetzt hilfreich beschreiben, nämlich körperliche Aktivität. Menschen, die sich im mittleren Lebensalter gut körperlich bewegen, haben ein deutlich bis zu 50% reduziertes Risiko, Parkinson zu kriegen. Was nicht heißt, ganz wichtig, dass die Parkinson haben, sich nicht bewegt haben. Aber es heißt, wir können selber so ein bisschen vorbeugen und wir können vorbeugen. Und dann spielt auch Ernährung eine Rolle. Wir wissen, dass bestimmte Nahrungsmittel, also insbesondere oder Nahrungsbestandteile wie Vitamine, wie Polyphenole, das sind so kleine Nahrungsbestandteile, die schlechte Sauerstoffverbindung, freie Radikale wegfangen sozusagen, dass die hilfreich sein können. Sowas ist zum Beispiel in Beeren, aber auch in Kaffee und Tee, also in guten Sachen. Das heißt, man kann sich schon was Gutes tun, damit auch das Mikrobiom im Menschen, insbesondere im Darm, beeinflussen, was dann wiederum dafür sorgt, dass nicht so viele Schadstoffe über den Darm aufgenommen werden können. Also es gibt einen eigenen Beitrag bei dieser Ursachensituation. Das heißt, man kann ein paar Ursachen selber beeinflussen. Ja. Und es gibt halt die gesamte Umweltgeschichte. Wir haben es gerade vom Klimawandel gehört bei den Hautkrebserkrankungen. Und wir haben natürlich auch mit Schadstoffen, Pestiziden, Lösungsmitteln, anderen in unserer Umwelt zu tun.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen, weil Sie jetzt eben verschiedene Risikofaktoren erwähnt haben? Was ist denn mit Medikamenten? Können auch bestimmte Medikamente das im Risiko erhöhen? Dazu haben wir nämlich schon mehrere Mails bekommen.
Das ist eine wichtige Frage. Das sind in der Regel aber nicht diese idiopathischen Parkinson-Erkrankungen, wo dann die Nervenzellen praktisch von sich aus zugrunde gehen, weil es zum Beispiel oder weil es unter anderem zu dieser diesem Anhäufen von fehlgefaltetem Alpha-Synuclein kommt, sondern dann sind es in der Regel sekundäre Parkinson-Syndrome. Das heißt, das Überträgerstoffsystem, das Dopaminsystem wird blockiert durch Medikamente. Das sind zum Beispiel Neuroleptika, die das machen. Das haben viele Menschen, die in den psychiatrischen Kliniken Neuroleptika bekommen müssen. Das wäre jetzt mal ein Beispiel davon.
Das heißt, wenn man die nimmt, dann kann man diese Symptome, hat man dann die gleichen Symptome.
Genau, kann man kriegen. Dann ist es tatsächlich eine wichtige Feststellung, dass einige Menschen auch nach Absetzen dieser Medikamente noch die Symptome behalten. Das sind dann in der Regel Menschen, die eine Veranlagung für Parkinson haben, was dann praktisch demaskiert wurde durch die Neuroleptika. Bei anderen setzt man die ab und dann ist das Problem auch gelöst. Wenn man sie absetzen kann, das ist natürlich immer die Frage, wenn man eine schwere Psychose hat, eine schwere Schizophrenie, da muss man immer abwägen, was man Gutes tun kann.
Gut, dann die zweite Frage nach der Stammzelltherapie.
Ja, auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Es ist tatsächlich so, dass es mittlerweile mehrere große internationale Studien gibt, die an kleinen Patientengruppen Stammzelltherapie durchführen. Und zwar anders als noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, wo man embryonale Stammzellen genommen hatte, was mit verschiedenen Problemen auch ethischer Art vergesellschaftet ist. Heute versucht man ja über Stammzellen, die aus dem Körper gewonnen werden können, aus Erwachsenenkörper gewonnen werden können, zum Beispiel auch aus der Haut gewonnen werden können, Zellen umzuprogrammieren, um dann eben dopaminproduzierende Zellen einzurichten. Das ist im Moment noch im Rahmen von Studien und da müssen wir sicherlich noch einiges lernen. Ist es aber sicherlich etwas, was in der Zukunft relevant sein kann.
Also nicht in der nahen Zukunft vermutlich.
Ja, also es wird schon noch einige Jahre dauern, was näher ist. In der Zukunft. Das haben Sie vielleicht auch gesehen im letzten Jahr. Es gibt ja einige Studien, die dieses, ich habe es ein paar Mal schon erwähnt, dieses fehlgefaltete Alpha-Synuclein adressieren. Entweder die Bildung oder den Abbau fördern oder verhindern, dass sich das im Körper ausbreitet. Da sind letztes Jahr 2 große Studien abgeschlossen worden, die genau diese Ausbreitung im Körper verhindern sollten. Das können Sie sich so ein bisschen wie eine Impfung vorstellen. Man gibt einen Antikörper und dann wird das sozusagen adressiert, abgefangen und kann sich nicht mehr ausbreiten. Diese ersten Studien waren leider nicht erfolgreich. Das heißt, die Menschen wurden nicht gesunder, haben nicht weniger Symptome gehabt. Das heißt aber nicht, dass der Ansatz nicht sinnvoll sein kann. Wahrscheinlich muss man an den Dosen arbeiten, man muss genau daran arbeiten, wo sie ansetzt und vor allen Dingen auch, wann man sie einsetzt. Denn wir hatten vorhin ja gesagt, dass wir sehr, sehr früh eigentlich schon Veränderungen im Körper haben, die sie aber sehr spät detektieren, wo schon viel passiert ist, wo das Alpha-Synuclein sich auch schon sehr ausgebreitet hat. Deswegen ist eine Frühdiagnose so wichtig.
Ja. Weil es dann vielleicht etwas leichter ist einzugreifen.
Ganz genau.
Und Sie hatten noch gedacht, genau. Sie wollten noch was zur Orthostase sagen, bevor die Nachrichten kommen.
Das kann ich verstehen, dass Sie das...
Ja, also... Zunächst ist mal ganz wichtig, dass wir als Ärzte und Ärzte nicht mitschuld sind. Parkinson kann das machen, diese orthostatische Dysregulation, weil es eben ganz viele Bereiche des Nervensystems betrifft. Aber Dopaminagonisten zum Beispiel tragen dazu bei, und zwar manche ausgesprochen. Das heißt, Dopaminagonisten sollte man unbedingt absetzen bei orthostatischer Dysregulation.
Nimmt man schon lange nicht mehr,
genau.
Nur
Genau. Dopamin an sich kann es leider auch. Das muss man wissen, aber man muss es natürlich geben. Ein Medikament, was es nicht macht, ist Amantadin. Aber das muss man gucken, ob man das verträgt. Das
nicht
hat
vertragen,
andere.
Nicht vertragen, genau. Haben wir alles
okay.
durch.
Gut, also das sind nur die Medikamente. Es gibt nicht medikamentöse Therapien. Das kennen Sie wahrscheinlich auch. Dazu gehören Stützstrümpfe, dazu gehört ein Bauchgurt. Das kann extrem hilfreich sein nach dem Essen. Genau, dass das Blut nicht alles in den Magen geht. Es gibt tatsächlich auch Naturstoffe. Zum Beispiel Ingwer ist ein Medikament, was eher dafür, nicht Medikament, ein Naturmittel, was dafür sorgt, dass der Blutdruck eher hoch geht. Das macht wach, wie Kaffee praktisch. Das kann hilfreich sein. Also gibt es schon so ein paar Dinge, die man noch mitprobieren kann. Und die körperliche Aktivität ist sicherlich auch hilfreich.
Ich würde gerne einen Satz noch zur Depression sagen. Ja. Weil ich habe Depressionen bei meiner Mutter gemerkt und bei meinem Mann. In dem Moment, wo die versorgt waren, wo die nicht mehr alleine waren, sich nicht mehr, also Verantwortung abgeben konnten und sich gut aufgehoben gefühlt haben rundum, war keine Depression mehr da. Weil man so oft spricht von Depression und Parkinson. Also ich habe festgestellt, das Aufgehobensein lässt zumindest in meinen familiären Fällen die Depression verschwinden.
Na gut, dass das so geklappt hat. Und man hört ja, dass Sie auch schon viel, viel machen und versuchen und mit Ihrem Mann da zusammen machen. Toll. Vielen Dank für Ihren Anruf, für all die Informationen und Ihre Fragen. Und wir wünschen Ihnen und Ihrem Mann alles Gute. Zittern, langsames Gehen, Depressionen, Schlafstörungen. Die Beschwerden, die Parkinson verursacht, sind ganz unterschiedlich. Gerade wenn dadurch der Alltag nicht mehr alleine bewältigt werden kann, kommt Angehörigen eine ganz besondere Rolle zu. Eine sehr wichtige, aber auch schwierige Rolle. Ich bin jetzt verbunden mit Frau Taufenbach, deren Ehemann seit 10 Jahren an Parkinson erkrankt ist. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Taufenbach, Ihr Mann leidet seit 10 Jahren an Parkinson. Was bedeutet das für Ihren Alltag? Woran müssen Sie denken, Tag für Tag? Was müssen Sie beachten?
Wenn man 7-mal am Tag Tabletten nehmen muss, alle 3 Stunden, ist es sehr wichtig, dass man darauf achtet, dass man die Tabletten, dieses L-Dopa, nicht zusammen mit eiweißhaltigen Nahrungsmitteln nehmen darf. Man muss also mindestens eine halbe, besser eine Dreiviertelstunde warten, nachdem man die Tablette genommen hat, dann darf man alles essen.
Das heißt,
und wenn man
haben
dann
die,
gegessen hat, ja, dann kommt um 11 schon die nächste Tablette. Das heißt, man muss eigentlich auch wieder 1,5 Stunden warten, bis man wieder die Tablette nimmt nach dem Essen. Also es bleibt ein Zeitfenster ungefähr von 1 Stunde, in der man dann alles essen darf. Und das, wie gesagt, alle 3 Stunden.
Das heißt, Sie haben eigentlich die Küchenuhr ständig oder eine Uhr ständig im Blick?
Ja.
Jeden Tag und da gibt es auch keine Pause?
Die Uhr und auch die Tabletteneinnahme, weil mein Mann selten selbst dran denkt. Also ich muss ihn immer erinnern. Wir haben auch schon so eine Uhrpieper.
Ja.
Aber das wird dann vielleicht auch manchmal überhört oder, ja gut, es ist stets und ständig und dann, ja, hast du deine Tabletten genommen, dann können wir dann und dann essen und ja, also es ist ein anstrengender Tag.
Das heißt, das ist man natürlich, genau, wenn man das immer im Hinterkopf hat, man muss immer auf die Zeit achten, man ist ja auch weniger flexibel. Haben sich denn in den letzten Jahren Ihre sozialen Kontakte geändert?
Man merkt schon, dass der Freundeskreis kürzer, geringer, ja. Man weiß dann, was wirklich Freunde sind und was Bekannte sind oder waren.
Was hat Ihnen geholfen, gerade am Anfang vielleicht in den ersten Jahren, als die Diagnose auch noch frisch war?
Da hat uns eigentlich die Familie unterstützt, nachdem mein Mann dann endlich auch wollte oder dass ich das sagen durfte. Im Anfang war es halt so, dass das Zittern war und keiner sollte wissen, warum. Und dann ist es ganz wichtig, auch eine Selbsthilfegruppe zu haben. Aber das wurde ja auch schon gesagt, denn die Selbsthilfegruppe, die unterstützt mächtig. Man kann sich austauschen. Es ist so, dass man Ausflüge macht, dass man tanzt, boxt oder Tischtennis spielt. Die Bewegung ist ganz wichtig. Und der Zusammenhalt in dieser Gruppe bei uns in Itzehoe ist total gut.
Und das ist eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, zusammen mit den Angehörigen. Gibt es denn auch, sind Sie auch in einer Selbsthilfegruppe nur für Angehörige oder treffen Sie sich mal nur unter Angehörigen?
Das haben wir in dieser Gruppe gemacht, dass wir uns dann auch schon mal zwei verschiedene Räume genommen haben, dass nur die Angehörigen gesprochen haben und nur die Betroffenen. Mhm. Das ist ganz wichtig auch, weil jeder auch dann vielleicht noch was anderes zu sagen hat, ne? Wenn der Partner nicht dabei ist, der betroffen ist.
Ja. Was würden Sie denn jemandem raten, der sagt, Mensch, mein Ehemann, meine Ehefrau hat irgendwie vor ein paar Wochen die Diagnose Parkinson erhalten, was mache ich denn jetzt? Und was würden Sie sagen, was ist gut, gerade am Anfang zu machen, neben dem eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen?
Ja, ehrlich miteinander umgehen, Gespräche untereinander führen, nicht irgendwie sich verkriechen. Man muss weiter was machen, man muss auch Sport machen, wenn es geht, Spaziergänge, viel an der frischen Luft, Fahrradfahren, Austausch mit anderen Leuten ist wirklich total wichtig.
Also auch dann drüber reden, also als Voraussetzung, dass alle Bescheid wissen, damit man auch mal darüber sprechen kann?
Denn gerade wenn man dieses Zittern hat, denken vielleicht einige auch, man ist Alkoholiker. Das will man ja auch nicht.
Ja.
Es ist schwer, als Betroffener damit umzugehen, ganz klar. Also mein Mann hat seit 15 Jahren Parkinson, der war auch noch keine 50 Jahre alt, als er die Diagnose bekam. Aber am Anfang habe ich schon immer gedacht, 2 Jahre vorher, er verändert sich das Gangbild.
Ah ja.
Und auch so, ich glaube auch ein Hang zum, sich verkriechen, irgendwie keine Freude mehr empfinden. Und da muss man dann, denke ich, auch wirklich versuchen zu reden und zu sagen, Mensch, das und das ist mit mir, ne? Wir mal weitergehen, einen vernünftigen Arzt finden. Das ist auch, glaube ich, nicht überall gegeben, dass man einen guten Neurologen findet, der einen da behandelt.
Und das ist ja, das haben wir jetzt gehört, es gibt ja doch eine Bandbreite an Medikamenten, die mal wirken und mal nicht, mit verschiedenen Nebenwirkungen. Das ist ja sicher eine gute Betreuung auch wichtig, ne?
Das ist ganz wichtig, ja.
Aber die haben Sie gefunden?
Die haben wir gefunden. Die Betreuung ist sehr gut. Im Moment ist es halt auch so, dass mein Mann sehr viel dieses Freezing hat, also die Anlaufschwierigkeiten. Und auch stets und ständig schläft. Diese Müdigkeit, der niedrige Blutdruck.
Ja, das haben wir jetzt auch von einigen Hörern die Mail bekommen, dass das bei vielen Menschen auftritt, dieses viele Schlafen. Wie ist es denn, verändert sich dann an der Medikation regelmäßig bei Ihrem Mann, dass einmal im Jahr geguckt wird, was bekommt er, was bekommt er nicht, sollten wir was ändern?
Ja, jedes halbe Jahr, dass man dann beim Neurologen einen Termin abmacht immer. Oder wenn sich irgendwas ändert, kann man anrufen und kriegt auch relativ zeitig dann einen Termin, dass man sagt, so das und das ist jetzt, wir müssen doch mal wieder lieber ein Gespräch haben. Und es gibt ja auch die Parkinson-Komplextherapien.
Das ist was?
Das ist eine Reha für Parkinson-Erkrankte, die sie einmal im Jahr machen können an verschiedenen Kliniken. Da wird dann geguckt, wie das Laufbild ist, wie die Medikamenteneinstellung ist. Und dann, wenn die Ärzte die Leute 14 Tage oder 3 Wochen in der Klinik haben, dann kann man natürlich auch mehr machen.
Wenn Sie sich was wünschen könnten, irgendetwas, was Ihnen dabei hilft im Alltag, was würden Sie sich da wünschen? Was könnte noch besser sein?
Das könnte noch besser sein. Kann ich Ihnen im Moment nicht
Vielleicht
sagen.
Psychologische Betreuung?
Oder? Ja, die psychologische Betreuung, also Psychologen zu bekommen, die wirklich helfen. Das ist ja im Allgemeinen schwierig. Aber die psychologische Betreuung wäre schon gut.
Und zum Abschluss, Sie sagten eben was von Fahrradfahren. Das heißt, Sie und Ihr Mann, Sie fahren noch Fahrrad?
Wenn es ihm einigermaßen geht, fährt er schon noch Fahrrad.
Das ist ja schön. Ja, das ist ja schön. Frau Taufenbach, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und alles Gute für Sie und Ihren Mann.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Und jetzt können Sie Ihre Fragen direkt stellen an unsere Expertin, Professor Daniela Berg aus Kiel. Ich bin jetzt verbunden mit einer Hörerin aus Osnabrück. Hallo?
Ja, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
In die Sendung und auch an alle Hörer.
Ja.
Danke, dass ich sprechen kann. Und zwar zu meiner Problematik, das wurde vorhin schon angesprochen, die Genetik. Mein Cousin ist Mitte 50, zumindest da ist es diagnostiziert worden, an Parkinson erkrankt. Er ist jetzt Anfang 60 und bei mir, also ich bin eine Cousine väterlicherseits, ich habe seit Jahren Polyneuropathie, Restless Legs und das sind diese neurologischen Probleme, die mir das Leben beschweren, also nicht lebenswert machen. Aber ich weiß nicht, ob Ansätze von Demenz da sind und ob diese beiden Krankheitsbilder in irgendeiner Weise genetisch zusammenhängen oder vielleicht, dass ich auch da eine andere Diagnostik vielleicht noch machen sollte.
Ob sich dahinter nicht doch Parkinson versteckt, meinen Sie? Gebe ich gleich?
Ja,
geben
das
wir gleich,
befürchte ich nicht. Also Anzeichen, also von, ja gut, Schlafstörungen habe ich auch, aber ja.
Das war nur eine spezielle.
Probleme mit den,
ne,
Händen zittern oder sowas, das ist alles nicht erkennbar. Ne?
Frau Berg, was haben Sie?
Also erstmal vielen Dank für die Frage. Das ist wirklich wichtig, weil genau diese Symptome oder diese anderen Erkrankungen wie Polyneuropathie, wie Restless Legs treten ja häufig auf. Aber ganz wichtig, und Sie sagten das schon, Frau Sartori, Parkinson ist auch häufig. Das haben 400.000 Menschen ungefähr in Deutschland. Und von dem her gibt es natürlich in fast allen Familien, wenn man mal in die Größe guckt, in die Breite guckt, irgendjemand, der auch betroffen ist. Schwieriger wird es, wenn das von Generation zu Generation vergeben wird. Also wenn der Großvater es hat, die Mutter, und man sich selber dann fragt, kann ich es auch haben? Sowas. Oder wenn quer, also mehrere Cousins und Cousinen betroffen sind. Das sind verschiedene Erbgänge, die dann auftreten können. Aber wenn nur ein Angehöriger, und das ist in Anführungszeichen auch nur ein Cousin und nicht gerade Mutter oder Vater, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selber die genetische Veranlagung hat, eher gering. Restless Legs an sich kann mit Parkinson assoziiert sein. Es gibt eine Reihe von Parkinson-Patienten, die entwickeln im Alarm der Krankheit ein Restless Legs-Syndrom. Das tun aber auch Menschen, die zum Beispiel eine Multiple Sklerose haben. Andersrum ist das Risiko, Parkinson zu kriegen, wenn man Restless Legs hat, also die Bewegungsunruhe in den Beinen, die vor allen Dingen abends auftritt, wenn man sich ins Bett legt und dann nicht schlafen kann, weil man denkt, oh, meine Beine sind unruhig, ich muss aufstehen. Das ist mit einem ganz gering erhöhten Risiko für Parkinson verbunden. Also da würde ich auch sagen, das alleine macht mir keine Sorgen. Von dem her würde ich sagen, diesbezüglich sind Sie, allein was jetzt die Geschichte, die Sie uns jetzt hier erzählt haben, anbelangt, nicht auf der Seite, wo man sagen müsste, oh, Sie brauchen Zusatzdiagnostik hinsichtlich Parkinson.
Das klingt doch gut.
Dann, ja, das klingt gut und beruhigt. Dann ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für Ihren
vorhin,
Anruf.
Frau ja? Professor Berg, eine Diagnostik angesprochen, Dopaminresponser oder so, oder wie hieß das, was man macht?
Ein Dopamintransporter-Scan, das ist eine DAT-Scan-Untersuchung in der Nuklearmedizin. Da würde ich sagen, das ist bei Ihnen im Moment nicht nötig. Also wenn Sie das Leben genießen, sage ich mal, sich viel bewegen, das ist auch für die Polyneuropathie gut, auch dass Sie nachts gut schlafen mit dem Restless-Legs-Syndrom. Ich glaube, dann sind Sie zunächst mal auf einer richtig guten Seite.
Na dann, vielen Dank nochmal für den Anruf und dann richtig gut leben. Herr Rieck aus Bonn ruft uns an.
Guten Tag, Frau Sartori.
Guten Tag.
Tag, Frau Dr. Berg. Ja, bei mir ist 2018 Parkinson diagnostiziert worden und mir geht es eigentlich richtig gut. Ich habe wenig Symptome, also weder Tremor noch sonst was, kann nur eben schlecht schlafen und ja, habe auch ein paar motorische Einschränkungen. Aber die Frage geht eigentlich in eine andere Richtung. 2010 hatte ich eine Augenvenenthrombose und wurde dann monatlich gespritzt mit einem Medikament namens Lucentis von Novartis. Und wenn man da googelt, Lucentis und Parkinson, dann kommt man auf amerikanische Untersuchungen, dass diese Medikamente Parkinson verursachen können. Und für mich die Frage, haben Sie davon gehört, Frau Professor Berg, und können Sie dazu was sagen? Denn ich werde jetzt auf beiden Augen mit diesen Medikamenten gespritzt. Und das hat mir schon zu schaffen gemacht, dass eventuell die Ursache in einem anderen Medikament liegt.
Herr Rieck, vielen Dank für die Frage. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass Ihnen das Sorgen macht, zumal die Behandlung ja auch weitergeht und man sich dann überlegt, wird es dadurch schlechter. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ob Lucentis in irgendeiner Weise mit Parkinson assoziiert ist oder nicht, ist jetzt nicht etwas, womit ich täglich konfrontiert werde. Das kann ich aber gerne für Sie nachschauen und Sie können mir nochmal eine Mail schreiben. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass es im Grunde nicht so ist, dass Medikamente primär die Erkrankung auslösen. Es kann sein, es gibt es zum Beispiel bei Medikamenten, die den Augeninnendruck erhöhen. Also beziehungsweise umgekehrt bei Parkinson, welche Medikamente, die den Augeninnendruck erhöhen, dass das dann für die Augen schlecht ist. Sowas gibt es zum Beispiel. Oder andersrum, dass man Medikamente gibt, wie die Neuroleptika, von denen wir vorhin gesprochen haben, die das Dopaminsystem blockieren und damit zu Parkinson-ähnlichen Symptomen führen. Also meistens ist es so eine Interaktion mit den Systemen. Aber dass es Nervenzellen zum Absterben anregt, dass es dazu führt, dass Alpha-Synuklein aggregiert, das ist in der Regel nicht der Fall. Das würde ich jetzt in Ihrer spezifischen Frage schon nochmal nachgucken. Wenn es so wäre, dann wäre das in Deutschland überhaupt nicht erlaubt. Also wir haben eine ausgesprochen strenge Zulassungsbehörde. Und wenn auch nur der leiseste Verdacht ist, dass so eine Interaktion bestehen könnte, dann wäre das nicht erlaubt. Da bin ich sehr zuversichtlich.
Ich bin mit der BfArM ja in Kontakt. Die sitzt 1 Kilometer von mir entfernt. Und es ist eine klotzige Behörde, wo aber nichts passiert. Also wirklich nichts passiert. Das heißt, sie geben das dann an, was sie haben, und dann wandert das in den Aktenschrank. Und wenn dann 100 die gleichen Fälle liegen, dann reagieren die. Die geben ihnen ja nicht mal eine Antwort. Ich habe genetisch keinerlei Vorerkrankungen in der Richtung in der Familie gehabt. Und wie gesagt, die FDA in den USA hat diese Zusammenhänge auf einer geringen Grundgesamtheit festgestellt. Dass also Lucentis zu erhöhten Parkinson-Fällen führt.
Wir können ja jetzt hier nicht weiter. Verbleiben wir doch so, dass ich habe Ihre Nummer und wir rufen Sie zurück und gucken nochmal, ob wir was dazu recherchieren können, beziehungsweise Frau Professor Berg guckt nochmal und melden uns dann. Weil ehe wir jetzt hier viele Unsicherheiten verbreiten, lass mir das erstmal so stehen. BfArM noch zur Erklärung ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die prüfen eigentlich solche Mittel. Und das kann sein, dass sie nicht sofort reagieren oder dass man das vielleicht nicht merkt, was da im Hintergrund passiert. Aber wir kümmern uns drum. Jetzt erstmal, Sie hatten gesagt, dass es Ihnen so weit ganz gut geht. Da möchte ich mal sagen, das freut mich sehr. Vielen Dank, dass Sie auch das mit uns geteilt haben und für die Anregung zu diesem Aspekt nochmal nachzurecherchieren. Und dann wünschen wir Ihnen erstmal alles Gute und wie gesagt, wir melden uns bei Ihnen. Dankeschön. Nun ist Frau Mathesius aus Magdeburg in der Leitung.
Ja, guten Tag. Schönen guten Tag in die Runde.
Guten Tag. Sie haben eine Frage zum Schlafen, auch sehe ich.
Ich habe einen Vater gehabt, der Parkinson hatte. Ich komme in vielen Dingen nach ihm, habe auch das schlechte Riechvermögen schon immer wie er. Und in den letzten Jahren habe ich nachts heftige Bewegungen, also eine gestörte REM-Schlafphase und spreche auch da sehr laut und mache heftige Bewegungen, wo man eigentlich keine machen dürfte, falle ab und zu aus dem Bett. Und bin da doch beunruhigt, weil ich mal gehört habe, dass das Vorzeichen, frühe Zeichen für Parkinson sind.
Ja, das hatte Frau Professor Berg vorhin erzählt. Vielleicht könnten Sie das nochmal zusammenfassen, Frau Professor Berg.
Ja, also es ist genauso, wie Sie sagen, dass bestimmte Nicht-Bewegungsauffälligkeiten, also nicht Zittern oder Steifigkeit oder Verlangsamung dem Parkinson Jahre bis Jahrzehnte vorausgehen können. Und das ist genau, was Sie sagen, zum Beispiel eine Verminderung der Geruchswahrnehmung oder diese Traumschlafstörung, wo man nachts eben um sich schlägt,
heftig,
strampelt.
Heftig. Ich ganz spreche genau. Auch sehr forsch laut dann.
Genau.
Ansonsten habe ich rein körperlich am Tag keinerlei Einschränkungen und ich bewege mich super viel, leite selber etliche Gymnastikstunden. Aber das macht mir Angst, weil mein Vater Parkinson hatte.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Zunächst mal machen Sie ja schon ganz viel richtig, nämlich dadurch, dass Sie sich viel bewegen. Wir hatten vorhin auch kurz über die Ernährung gesprochen, dass man so leichte Vitamine und Polyphenol hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Ausreichend Schlaf ist auch wichtig, damit das Gehirn sich nachts auch reinigen kann. Und ansonsten würde ich Ihnen gerne empfehlen, Frau Mathesius, dass Sie sich vielleicht irgendwo anbinden, wo man Sie begleiten kann. Es gibt ja viele Zentren, die so kleine Gruppen, wir nennen das Kohorten von Menschen, die zum Beispiel an der REM-Schlafverhaltensstörung leiden, begleiten, die auch gucken, kann man, muss man es therapieren, einfach damit man sich nicht wehtut, wenn man nachts aus dem Bett fällt. Dann gibt es verschiedene Medikamente, die man geben kann bei einer REM-Schlafverhaltensstörung, insbesondere Melatonin. Ganz besonders, wenn man das sehr regelmäßig zu einer bestimmten Zeit zum Schlafen gibt, scheint da sehr, sehr hilfreich zu sein, ist sehr, sehr hilfreich der Erfahrung nach auch. Das heißt, das würde ich Ihnen gerne empfehlen. Und auch, dass Sie begleitet werden und auch mitbekommen, wenn neue Dinge bei Ihnen auftreten, die Sie selber körperlich vielleicht gar nicht merken, wo man dann sagen würde, nee, jetzt müsste man doch therapeutisch in die eine oder andere Richtung gehen.
Mhm. Gut, also das klingt doch so, dass Sie auf jeden Fall achtsam bleiben sollten. Das ist doch ein guter Vorschlag, sich da an so eine Gruppe anzuschließen, um das unter genauer Kontrolle zu haben. Vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute für Ihre Zukunft. Vielen Dank. Wir haben das Thema jetzt schon mehrfach, wurde es angesprochen und auch in mehreren Mails, das Thema Müdigkeit und auch Depression, dass viele Patienten wohl damit zu kämpfen haben. Also auch tagsüber sehr müde zu sein. Ich weiß, es ist nicht immer gesagt worden, dass das an den Medikamenten liegt, teilweise wohl auch so, und auch an Depressionen. Wie wichtig ist es, das dagegen anzugehen, gegen die Depression?
Also es ist ausgesprochen wichtig, denn schlussendlich macht das ja ganz viel unserer Lebensqualität auf. Das haben wir ja vorhin auch von Frau Taufenbach gehört. Die Stimmung ist ja schlussendlich ein bisschen das, womit wir auch ein Fenster in unsere Umwelt sind, in der Eigenwahrnehmung, aber auch wie andere uns wahrnehmen. Da spielen natürlich verschiedene Dinge eine Rolle. Zunächst kann es einfach bei Parkinson auch über Überträgerstoffe geregelt zu Depressionen kommen. Die sollten und müssen behandelt werden. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, in der Regel auch mit Medikamenten, weil einfach die Überträgerstoffsysteme, und das ist dann nicht nur das Dopaminsystem, betroffen sind. Und man muss dem Gehirn auch auf der Ebene geben, was es braucht, sonst ist man einfach nicht man selbst. Sonst ist man in der Stimmung nicht so, wie man eigentlich gehört. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt, den hat auch Frau Taufenbach vorhin angesprochen, ist der Umgang mit der Krankheit an sich. Es ist natürlich schrecklich, so eine Diagnose zu bekommen und zu wissen, man ist das ganze Leben jetzt damit unterwegs und es wird eigentlich eher schlimmer. Es wird nicht von sich aus besser. Und das ist schon was, was einen natürlich zunächst einfach mal betrifft. Und dieser offene Umgang damit ist meiner Einschätzung nach ausgesprochen wichtig. Die Parkinson-Symptome werden in der Regel schlechter, wenn man sie unter den Tisch kehrt. Das ist das ganz Gemeine. Wenn man was versucht zu unterdrücken, wenn man im Stress ist, das wird jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer, der betroffen ist oder den Betroffenen kennt, bestätigen können. In dem Moment, wo man unter Druck ist, wird es schlimmer. Das Zittern wird stärker, die Steifigkeit wird stärker, das Sprechen wird schlechter. Und da denke ich, ist ganz, ganz wichtig, dass ein freier, offener Umgang damit hilfreich ist. Und schlussendlich ist es ja so, dass unsere Gesellschaft das auch braucht. Also man tut immer so, als müssten alle Leute gesund sein. Aber wenn man ganz ehrlich hinter die Fassaden guckt, gibt es ja so viele Menschen, die unter unterschiedlichen Dingen leiden. Und deswegen hilft es ja auch, uns im Umgang miteinander ehrlich zu sein. Also das ist wichtig, behandeln, offen damit umgehen.
Das vergisst man ja oft, dass die anderen Leben auch nicht alle perfekt sind. Ne? Dass deswegen eigentlich jeder Verständnis dafür hat oder haben sollte.
Haben sollte, genau.
Wir müssen zum Schluss noch mal ein Thema ansprechen, das immer wieder aufpoppt, wenn man über Parkinson spricht, über Behandlungsmöglichkeiten, die tiefe Hirnstimulation. Könnten Sie noch einmal sagen, ist das was häufig angewendet wird, wie groß sind die Erfolgschancen?
Ausgesprochen wichtig, wir haben von einigen Betroffenen ja jetzt mittlerweile gehört, dass sie in ein Stadium kommen, wo sie freezen, wo sie Überbeweglichkeiten entwickeln, wo sie schnell hin und her schwanken, wo sie ganz häufig am Tag die Medikamente nehmen müssen. Und das sind tatsächlich Indikationen, wie auch ein starkes Zittern, was auf Medikamente nicht anspricht, eine tiefe Hirnstimulation einzusetzen, weil damit die Krankheit und vor allen Dingen auch der Medikamentenbedarf substanziell verbessert werden kann. Also man sagt, man kann die Krankheit wirklich um Jahre vorverlagern, wenn man eine richtige Indikation stellt. Das heißt, wenn die Symptome so sind, dass man die Behandlung durchführt und es auch insgesamt machen kann. Es gibt natürlich Menschen, bei denen das nicht geht. Zum Beispiel, wenn sie Blutungsneigungen haben, bestimmte Veränderungen im Gehirn und wie auch immer. Aber bei denen, wo es möglich ist, ist es sicherlich eine sehr gute Option, die man heute auch viel früher einsetzt, als man es noch vor Jahren getan hat. Da hat man ganz, ganz schwer betroffene Menschen behandelt. Und da kann man natürlich gar nicht mehr so viel für den Alltag bewegen. Also wenn man es früher einsetzt, dann kann man Menschen viel, viel länger in dem guten Zustand halten, in den sie eigentlich auch gehören.
Aber es wird auch heute noch erst dann gemacht, wenn die anderen Medikamente nicht mehr funktionieren oder nicht mehr so guten Erfolg zeigen.
Genau, in der Regel ist es so, wenn es anfängt, diese Fluktuation zu geben, dann ist auf jeden Fall schon mal eine erste Indikation. Viele Menschen warten dann gerne noch ein bisschen, weil sie einfach sagen, okay, jetzt so eine Operation am Gehirn finde ich jetzt auch nicht das, was ich haben möchte. Mhm. Aber es ist tatsächlich etwas, was man auch relativ früh bei den ersten Fluktuationen, diesen Schwankungen einsetzen kann. Es gibt aber auch, und vielleicht darf ich das zum Schluss noch sagen, noch eine alternative Methode, wenn man nicht Tiefenhirnstimulation durchführen kann oder möchte. Das ist dann eine Operation sozusagen. Das heißt, man macht eine Veränderung im Gehirn, man macht sogar ein mini kleines Löchlein ins Gehirn, aber ohne die Schädelkalotte zu öffnen. Und das nennt sich Hochfrequenz-Ultraschall. Das heißt, es wird mit gebündelten Ultraschallwellen, die Betroffenen kriegen so eine Art Helm auf den Kopf und dann werden ganz, ganz viele Ultraschallströme gebündelt und es wird an die Stelle, die eine Schaltstelle ist und wo eben diese Bewegungsauffälligkeiten auch generiert werden, eine mini kleine Läsion gesetzt und das kann auch sehr, sehr hilfreich sein, insbesondere was Zittern bei Parkinson anbelangt, aber auch was Fluktuation anbelangt. Das hat auch natürlich mögliche Nebenwirkungen. Wirkung, aber es ist in der Regel dadurch, dass man die große Operation nicht braucht mit eröffnender Schädelkalotte und so, also dass man so kleine Löcher bohrt, um die Sonden für die tiefen Hirnstimulation reinzunehmen, natürlich eine Alternative. Einschränkend muss man sagen, im Moment beim Zittern kann man das tatsächlich auf beiden Seiten einsetzen. Das heißt, man kann beide Körperhälften behandeln. Wenn man eher die Steifigkeit hat und die Verlangsamung, ist es bisher nur zugelassen für eine Körperhälfte, also für die, die schwerer betroffen ist. Es zeigt, dass die Therapieoptionen auf jeden Fall weitergehen. Und das ist die Botschaft, die ich geben möchte. Man kann selber was beitragen. Wir haben Physiotherapie gehört, körperliche Aktivität, gute Ernährung, Schlaf. Man kann aber auch sehen, dass sich wirklich etwas ändert bezüglich der Medikation, bezüglich der Ursachenmedikation, zum Beispiel, dass man dieses Alpha-Synuklein versucht zu attackieren oder den Abbau zu fördern. Mhm. Und es gibt eben auch diese Methoden wie Tiefenhirnstimulation wie Hochfrequenz-Ultraschall, die auch in den späten Phasen der Erkrankung wirklich ein oder späteren Phasen eine deutliche Verbesserung der Symptomatik bringen kann.
Also, das passt gut zum Ende unserer Sendung. Es ist, Morbus Parkinson ist eine Krankheit, die doch stark ins Leben eingreift und die auch bleibt. Aber, wie Sie gesagt haben, es gibt viele Optionen. Die Palette wird auch noch größer der Behandlungsoptionen. Wir haben gehört, wie wichtig die Rolle der Angehörigen ist. Und doch einige Hörer, die gesagt haben, dass sie eigentlich noch ganz gut damit leben können. Morbus Parkinson, das war heute unser Thema. Vielen Dank an Sie, Professor Berg, für Ihre vielen Antworten und Erklärungen. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen, für Ihre Anregungen, für Ihre Geschichten. In unserer nächsten Sprechstunde am kommenden Dienstag geht es um das Thema Bandscheibenvorfall.